886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir plaudern über ein paar der Themen des Tages wie gewohnt um diese Uhrzeit und das Ganze natürlich immer auch zum Nachhören auf Radio 886.at, in der Radiothek oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Gute Seiten, schlechte Seiten. Unser Zeitungscheck, und wir schauen da zu Beginn einmal zu natürlich dem schwellenden, brennenden Thema, das die ganze Zeit überall ist, aber es ist einfach extrem wichtig, natürlich der Krieg, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine aktuell. Und da jetzt hier ein hoffentlich möglicher Durchbruch in Richtung eines Waffenstillstands, einer Waffenruhe, da schreibt zum Beispiel die Presse, USA geben Ukraine Hilfen ab sofort wieder frei, Doppelpunkt, was tut nun Russland? Oder auch die Kronenzeitung schreibt, kommt Waffenruhe, Fragezeichen, Moskau, Zitat, Entscheidung wird in Russland getroffen. Also bei der Krone-Schlagzeile sieht man dann schon, was gerade das Thema ist. Kurz nochmal zur Erinnerung, was aktuell der Stand der Dinge war, nach dem Eklat und dem verbalen Attacke von Präsident Trump auf Präsident Zelensky im Weißen Haus, im Oval Office, sind die ja dann im Schlechten auseinandergegangen. Dann hat es geheißen, es werden die Waffenlieferungen eingestellt von der USA und dann auch die Aufklärungsinformationen, Satelliteninformationen für die Ukraine, die essentiell sind, um Angriffe am russischen Boden rechtzeitig zu erkennen und verteidigen und abwehren zu können. Und jetzt gab es dann ein Treffen in Saudi-Arabien, da haben wir auch drüber gesprochen, und da dürfte man sich jetzt doch wieder geeinigt haben, sodass eben die gerade ausgesetzten Hilfen und auch Lieferungen jetzt wieder aufgenommen werden, auch mit Sicherheitsgarantien und Zusagen, so wie es die Ukraine ja wollte. Und auf der anderen Seite halt auch die Rohstofflieferungen, die ja die Ukraine auch ursprünglich den USA vorgeschlagen hat als Deal für die großen Hilfen und Lieferungen. Da dürften sich jetzt Ukraine und USA doch geeinigt haben in einem Gespräch und damals vorgeschlagen einen 30-tägigen Waffenstillstand. Und mit diesem wendet man sich jetzt an Russland. Also es ist jetzt von der Ukraine aus, ja okay, machen wir das so. USA unterstützt das, auch die EU natürlich sehr begeistert, sagt großartig, super, ja, ist da auch mit dabei. Und das ist jetzt die große Frage. Was macht Russland? Und die Reaktionen eben sind da unterkühlt bis sehr unterkühlt, muss man sagen, tatsächlich. Also der Satz zum Beispiel, der hier in mehreren Medien zitiert wird, ist, die Vereinbarungen zu Bedingungen, zu den Waffenstillstand sind nach den Bedingungen Moskaus und nicht Washingtons zu schließen. So wird hier ein russischer Parlamentsabgeordneter zitiert. Und auch aus dem Außenministerium in Russland hört man einfach zu Dingen wie, es wird ein Kontakt zu den USA in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen. Das klingt ganz anders als zum Beispiel Donald Trump, der sagt, es wird jetzt sehr bald zu Treffen kommen. Und das ist schon vereinbart und ausgemacht. Also tatsächlich führen auch die Russen und die russische Regierung in unterschiedlichen Positionen auch die USA hier ein wenig an der Nase herum. Und Donald Trump versucht ja hier den Eindruck zu erwecken, das ist quasi schon relativ gut ausgemacht und man ist in einem guten Austausch. Und Russland unterminiert das immer wieder mit verschiedenen Aussagen. Das natürlich jetzt erweckt nicht das allergrößte Vertrauen. Und man weiß halt nicht genau, was jetzt da kommen wird. Es war gestern zum Beispiel in der ZIP2, OF-Korrespondent in Russland, der hat in seinem Eindruck, der eben dort lebt und arbeitet, hat gemeint, Russland sieht sich eigentlich eher in einer Position der Stärke als der Schwäche. Sie haben teilweise Raumgewinn aktuell, also auch Bodengewinn, und sind auch der Meinung, dass, oder in dem tatsächlich auch wie alle Militärexperten sagen, dass sie den weiteren Abnutzungskrieg länger durchhalten als die Ukraine. Außer es würde jetzt hier ein massives Mehraufgebot von den USA kommen. Damit ist aber nicht zu rechnen. Das hat ja Donald Trump schon angekündigt. Er möchte eigentlich so schnell wie möglich raus aus diesem Konflikt. Und die europäischen Staaten, die gemeint haben zu unterstützen, können das so schnell nicht liefern, wie wahrscheinlich die Verteidigungsfähigkeiten der Ukraine dann irgendwann kollabieren würden oder immer weiter zurückgehen würden. Und deswegen war die Einschätzung dieses Korrespondenten in Russland, dass halt die Frage ist, ob Präsident Putin jetzt überhaupt die Notwendigkeit sieht, hier große Konzessionen zu machen oder Zugeständnisse zu machen, vor allem im Punkto der besetzten Gebiete, die jetzt erobert worden sind in diesem Angriffskrieg, dass man die zurückgeben sollte, ist die große Frage, warum sollten sie das tun aus der russischen Sicht? Und auf der anderen Seite wiederum, würde die Ukraine dem überhaupt jemals zustimmen, so große Landgebiete zu verlieren? Das ist ja noch nicht das, was verhandelt werden soll, fairerweise. Es geht mal nur um einen Waffenstillstand. Aber auch da hat Präsident Zelensky die große Sorge geäußert. Es gab schon mehrere Waffenstillstandsunterzeichnungen und Pakte, die nicht eingehalten worden sind. Also unsicher, aber zumindest einmal ein kleiner Hoffnungsschimmer in Richtung einer vorläufigen Waffenruhe ist hiermit gesetzt. Wir werden gespannt natürlich hier bleiben, was in den tatsächlich nächsten Tagen hier passiert, und man kann hoffen, dass einmal zumindest die Waffen schweigen in der nächsten Zeit. Wir schauen zu ganz anderen Themen. Zurück nach Österreich und dazu einer Geschichte, vielleicht schon ein bisschen tatsächlich in Vergessenheit geraten, aber damals war das ein riesengroßes Thema überall und auch große Aufregung. Es geht um Akten, die nicht geliefert worden sind, obwohl sie hätten sollen.
Ja, das weiß man jetzt. Ist jetzt letztinstanzlich entschieden. Standard-Exklusivrecherche. OGH, Kanzleramt hatte kein Recht der WKStA, Daten zu verweigern, ist die Schlagzeile. Inseraten-Affäre ist wirklich ein langer Kampf, der uns auch noch und die Gerichte vor allem noch lange beschäftigen werden. Der ganze Themenblock noch weit davon entfernt abgeschlossen zu werden. Aber jetzt gibt es mal ein Urteil aus diesem großen Themenfeld. Ganz kurz umrissen, wer sich nicht mehr erinnern kann, Inseraten-Affäre. Da wird dem damaligen Bundeskanzler Kurz und seinem Team vorgeworfen, mit Boulevardmedien gedealt zu haben. So, wir schalten bei euch Inserate, das heißt, ihr bekommt Geld für Inserate und dafür berichtet ihr gut über uns. Mhm. So, das ist einmal grundumrissen, dass worum es geht. Das Team von Bundeskanzler Kurz bestreitet, dass es gilt die Unschuldsvermutung. Im Rahmen dieser Ermittlungen hat im August 2022 die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKR-STA, eine Sicherstellungsanordnung an das Kanzleramt übermittelt. Die wollten auf E-Mails und digitale Daten von Beschäftigten aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Kanzleramt zugreifen. Das ist jetzt keine Überraschung. Ja, da gibt es Vorwürfe, dass da auf illegale Weise Abmachungen getroffen werden. Wir würden gerne aus dem Büro der Öffentlichkeitsarbeit auf die E-Mails zugreifen, wo das vielleicht drin steht.
Eine legitime Anforderung.
Ja. Aber das Kanzleramt hat sich gegen diese Herausgabe gewehrt und gesagt, das geht gegen den Datenschutz, und hat dann im Zuge dessen auch die Finanzprokuratur als Anwältin der Republik eingeschaltet. Zuerst überhaupt gar keine Daten übermittelt, erst fast ein Jahr später sind die Daten dann doch an die WKStA gegangen, und dann hat es nochmal Monate gedauert, bis die Gerichte dann die Auswertung der Daten erlaubt haben. Gegen diese Gerichtsbeschlüsse hat das Kanzleramt aber dann die Beschwerde eingelegt und ist damit an den OGH gegangen und hat gesagt, na, das geht so nicht, die Daten dürfen nicht ausgewertet werden, weil, wie gesagt, Datenschutz. Und der OGH, der oberste Gerichtshof, der hat das jetzt beurteilt, und das Urteil ist jetzt gefällt, und gesagt, das Kanzleramt hatte kein Recht, Übermittlung der Daten zu verweigern. Und der Grund ist aus rechtlicher Sicht sehr, sehr spannend, weil da geht es um eine Rechtsfrage, die bis jetzt eigentlich unbeantwortet war, nämlich hat der Staat, also hat ein staatliches Organ, wie zum Beispiel das Kanzleramt, Grundrechte, auf die es sich berufen kann, wie zum Beispiel den Datenschutz. Wir haben gesagt, ja, nein, das können wir nicht hergeben, Datenschutz. Und der OGH hat entschieden, nein. Ein staatliches Organ, das im Hoheitsvollzug agiert, also als staatliches Organ noch agiert, diesem staatlichen Organ stehen keine Grundrechte zu, die können daher auch nicht verletzt werden. Und deswegen war das von vornherein nicht rechtens, diese Datenherausgabe zu verweigern.
Das ist wahnsinnig spannend, es ist komplex jetzt das Ganze, die Geschichte, ja. Aber grundsätzlich, wenn man es zusammenfasst, weil man sagt, der Verdacht liegt nahe, dass ihm da in einem offiziellen Amt, Kanzleramt, was auch immer, was passiert ist, was nicht rechtens war, und das wird von einer Staatsanwaltschaft untersucht, können die nicht sich mit Datenschutz drauf berufen. Genau. Das ist der Kern der Sache.
Genau.
Und natürlich, ich bin ja persönlich immer so in der Sichtweise, wo ich sage, im Prinzip sind ja nicht Ministerien und sonst was Chefs von uns, sondern wir sind die Chefs
eigentlich
von
ja.
allen, die in diesem Bereich arbeiten, weil wir sind die Steuerzahler und wir alle sind da, das ist quasi, ich sage immer, wenn du eine Sitzung hast in deiner Firma, darf der Chef auch einige.
Ja.
Weil der ist der Chef. In dem Fall sind wir der Chef. Und danach zu schauen, Moment einmal, was war da los? Und dann ja. in dem Fall noch die Justiz vor allem natürlich. Also ja, das ist dann, dass wir in dem Fall über die Justizkontrolle genau. schauen können, was war da los? Gab es da irgendwelche illegalen Geschichten? Spannend, sehr spannendes
Vor Urteil. Wem sollen die Daten geschützt werden?
Ja.
Wir haben ja eigentlich als Öffentlichkeit jedes Recht zu erfahren, ob da quasi das staatliche Organ im Sinne der Gesetze gehandelt hat.
Das ist ein, ja.
Und deswegen ist es wirklich ein wichtiges Urteil spannendes in der österreichischen Urteil. Rechtslandschaft.
Ja, absolut, absolut, richtig. Sind wir noch gespannt, was in diesem Inseraten Prozess noch die nächsten Jahre alles rauskommen wird. Da wird auch noch spannend.
Wird noch verhandelt, ja.
Gut, und dann was anderes. Wir schauen in unsere eigenen Geldbörseln. Also ich meine, ich habe keins, aber prinzipiell...
Wie, du hast keins?
Du hast keins. Nein, ich so arm bin. Ich hab nur das Geld in der Hosentasche einstecken. Aber wurscht. Auch spannend. Dort teilweise Münzen, ja. Die nerven furchtbar, vor allem die ganz kleinen.
Und da gibt es jetzt eine Überlegung bei unseren Nachbarn, ist in mehreren Medien zu lesen. Schlagzeile auf FAT zum Beispiel: Deutschland, Doppelpunkt, Vorstoß zur Abschaffung von Centmünzen. Oder auch die Presse schreibt: Deutschland plant Abschaffung von 1 und 2 Centmünzen. Ist aktuell mal ein Vorschlag vom Nationalen Bargeldforum von der Deutschen Bundesbank. Und zwar hätten sie gerne eine gesetzliche Rundungsregel für Deutschland, nämlich eben, dass bei Barzahlungen auf den nächstgelegenen 5-Cent-Betrag gerundet wird. Also wenn es 1,97 kostet, soll es dann 1,95 kosten oder von 4,99 auf 5 aufgerundet, sodass man eben die 1-Cent- und 2-Cent-Münze nicht mehr braucht. Gründe dafür gibt es einige. Laut Bundesbank-Vorstand natürlich vor allem die ökonomischen und ökologischen Kosten für Herstellung davon, Verpackung oder auch Transport der Münzen. Die sind nämlich im Verhältnis zu ihrem Nutzen sehr, sehr hoch und der Bargeldkreislauf wäre auch so nachhaltiger und effizienter. Es gibt eh auch schon einige Euro-Länder, die das bereits versuchen, ohne den kleinen Centmünzen auszukommen. Finnland zum Beispiel. Da werden Barzahlungen per Gesetz auf den nächstgelegenen 5-Cent-Betrag eben gerundet. Und da ist die 1- und 2-Cent-Münze zwar noch, wird nicht in Umlauf gebracht, aber sie gilt weiterhin als gesetzliches Zahlungsmittel. Und wenn Geschäfte aber dezidiert in Finnland sagen, hey, bei uns geht das nicht, dann müssen diese Münzen auch nicht akzeptiert werden. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen EU-Ländern. Und wichtig da auch zu sagen ist, es geht nicht um eine gänzliche Bargeldabschaffung, sondern eben da jetzt um die Überlegung Rundungsregel wegen 1- und 2-Cent-Münzen. Umfragen gibt es auch einige dazu, und zwar, dass die Kleinmünzen nicht sehr beliebt sind in allen EU-Staaten. Von der Europäischen Kommission gibt es da auch eine Umfrage. Da ist auch die Mehrheit kein Fan von diesen 1- und 2-Cent-Münzen, weil es oft eh verloren gehen oder dann nicht mehr zurückkommen oder eigentlich eben der Nutzen nicht so hoch ist. Eine Sache ist halt, die dann fehlt: die großen Sparvasen, wo man dann diese kleinen Kupfermünzen sammelt und irgendwann ganz stolz zur Bank geht und die einlöst.
Und dann nach 25 Jahren 11 Euro hat.
Also so große Wirtschaftskrise dann für alle Sparvasenhersteller.
Ja, genau.
Die da natürlich hier bei uns ist.
Wer kennt's nicht?
Aber gut.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6